vor langer Zeit in der Geschichte des Altertums, noch vor den Griechen und Römern, gab es eine Hochkultur, die ihr sicherlich alle kennt.
Eine Hochkultur, in der sich Menschen mit Hilfe von kleinen Bildern Nachrichten schrieben.
Eine Hochkultur, in der die Menschen 3000 Jahre vor Christus schon wussten, wie sie das Wasser des Nils bestmöglich für ihre Zwecke nutzen können.
Eine Hochkultur, in der sich mächtige Herrscher gigantische Grabstätten bauen ließen.
Genau in diese Hochkultur nehmen wir euch heute mit. Ihr hört Antike Reloaded, der Schülerpodcast. Ich bin Lena, eine eurer Moderatorinnen. Heute neben mir sitzt Helena. Herzlich willkommen.
Hi, um welche Hochkultur geht es denn jetzt eigentlich?
Um Ägypten. Genauer gesagt geht es heute darum, was machte Ägypten zur Hochkultur? Zunächst einmal war der Aufbau des Staates sehr wichtig dafür, dass Ägypten als Hochkultur funktioniert hat. An oberster Stelle war der Pharao. Er war ein absoluter Alleinherrscher und er wurde von der Bevölkerung nicht nur als König, sondern auch als Gott verehrt. Er war also König und Gott gleichzeitig. An zweiter Stelle war der Wesir und die hohen Priester.
Aber warte mal, was ist denn eigentlich ein Wesir?
Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ein Wesir ist der höchste Beamte im damaligen System. Er bekam seine Befehle direkt vom Pharao. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Staatsschätze zu verwalten, die Justiz zu leiten, die Nahrungsmittelversorgung zu generieren und die Beamten und Schreiber zu überwachen. Und die Beamten und Schreiber kommen dann in der hierarchischen Ordnung direkt nach dem Wesir, also an dritter Stelle.
Aha, und was machen die?
Also erstmal kann man sagen, es gab zwischen 10.000 und 20.000 Beamte und Schreiber. Und sie haben eine sehr genaue Statistik darüber geführt, wie die Gesellschaft im alten Ägypten ausgesehen hat. Das heißt, sie haben festgehalten, wie groß der Viehbestand war, wie viele Haushalte und wie viele Menschen es in ihrem Staat gab und am wichtigsten, wie viel Getreideabgaben der Staat bekommen hat. Außerdem kamen danach, also dann, ich glaube in der vierten Schicht, die Kaufleute, Bauern und Handwerker. Und ganz unten, sie haben nicht mal richtig zur Gesellschaft dazugehört, die Sklaven.
Die Struktur war also festgelegt. Jeder Bereich des Lebens wurde vom Staat zentral kontrolliert.
Ja, genau. Und das war auch sehr wichtig, dass die Hochkultur funktioniert hat. Es wurde also so vom System her festgelegt, dass niemand auf dumme Gedanken kommen kann, die dem Erfolg des Systems schaden können. Der Pharao bleibt auch Pharao. Seine Position war nämlich nicht nur im politischen System, sondern auch in der Religion fest verankert. Die Leute wären also nicht so leicht auf die Idee gekommen, den Pharao zu stürzen. Und was auch noch auffällt, ist die Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben. Jeder hatte damals schon einen festen Job.
Das würden wir also heute Fachkräfte nennen. Aus damaliger Sicht ist es eigentlich schon ziemlich gut entwickelt.
Ja, da hast du absolut recht. Aber aus heutiger Sicht hat das System einen sehr großen Haken. Man kann es nämlich ja eigentlich als reine Diktatur bezeichnen. Der Pharao war ein Paradebeispiel für einen Alleinherrscher, also eigentlich einen Diktator. Und das ist aus heutiger Sicht ja nicht mehr so gut.
Ja, stimmt. Dabei darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Sklaven kein schönes Leben hatten und dass die Sklaverei natürlich aus heutiger Sicht nicht mit den Menschenrechten vereinbar ist.
Ja, das ist absolut richtig. Aber aus damaliger Sicht können wir erstmal festhalten, dass Ägypten aufgrund des Staatssystems auf jeden Fall eine sehr gut entwickelte Hochkultur war. Einen sehr wesentlichen Beitrag dazu, dass Ägypten auch wirklich eine Hochkultur sein kann, haben auch die Lebensmittelzuteilungen geleistet.
Das macht schon Sinn, denn Hungersnot führt ja bekanntlich dazu, dass ein Staat nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel gab es ja auch eine Hungersnot, die dann zur Novemberrevolution führte.
Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber natürlich hast du recht. Und genau aus diesem Grund hat sich der Staat im alten Ägypten auch darum gekümmert, dass eben niemand Hunger hat. Das hat so funktioniert. Die Felder und somit auch die Ernten haben dem Staat gehört. Das heißt, der Staat hat erstmal alle erwirtschafteten Erträge einkassiert und dann mehr oder weniger gerecht an die Bürger verteilt, sodass niemand, sofern die Ernte gut war, hungern musste.
Hatte der Nil auch was damit zu tun? Den hast du ja im Einstieg erwähnt.
Ja, da hast du absolut recht. Ägypten konnte nur als Hochkultur so existieren, wie es in der Geschichte eben war, weil es so eine günstige Lage am Nil hatte. Denn der Nil war die Grundlage für die gesamte Landwirtschaft. Daraus bildeten sich dann drei, ich sag jetzt mal Jahreszeiten, nach denen sich das komplette System und auch die Menschen gerichtet haben. Als erstes Achet, die Zeit der Überschwemmung, von Juni bis Oktober. In dieser Zeit hat der Nil feuchten Schlamm voller Mineralstoffe in das Gebiet gebracht. Dann kam Peret, die Zeit der Aussaat und des Wachstums, von Oktober bis Februar. Und zum Schluss noch Schemu, die Zeit der Ernte und dann anschließend eine Trockenzeit, dass das Jahr komplett ist, von Februar bis Juni.
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass der Zyklus Jahr für Jahr wiederholt wurde. Und wenn dann die Überschwemmung ausblieb, dann war keine Landwirtschaft möglich. Und wenn zu viel überschwemmt wurde, dann gab es Zerstörung, oder?
Da hast du absolut recht. Und deswegen hat man auch versucht, mit einem ausgeklügelten Kanalsystem die Wassermassen zu kontrollieren. Insgesamt kann man sagen, dass die Landwirtschaft und das Wirtschaftssystem in Ägypten damals schon sehr darauf aus war, immer gefüllte Getreidekammern zu haben. Sie haben also sehr vorausschauend gewirtschaftet, dass sie im Falle einer schlechten Ernte auch keine Hungersnot verursachen. Wie du siehst, Helena, war es schon damals sehr kompliziert, in der Wüste überhaupt Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist auch heute noch so. Man braucht innovative Ideen, dass diese Form der Landwirtschaft überhaupt möglich ist. Eine Idee, die mir gerade so eingefallen ist, ist in der Rub al-Khali-Wüste in Saudi-Arabien. Hier nutzt man nicht das Wasser eines Flusses, sondern das Grundwasser, 2 Kilometer unter der Erde. Mit diesem Wasser werden dann die Kühe gekühlt und auch getränkt, die in der Hightech-Oase, also einem riesigen Kuhstall, mitten in der Wüste leben. Für diese Form der Landwirtschaft braucht man 100 Liter Wasser, um nur einen einzigen Liter Milch zu produzieren.
Oh wow, das ist ziemlich interessant und ziemlich viel Wasser. Auch in Deutschland gibt es Beispiele für innovative Bewässerungssysteme. Franken ist ja bekannt dafür, dass dort so viel Wein angebaut wird. Normalerweise wird das Wasser dafür aus dem Main gepumpt, aber im Herbst und Winter werden auch Stauseen angelegt. Und über den Winter hinweg wird auch Regen- bzw. Schmelzwasser aufgefangen.
Das ist auch ein gutes Beispiel, wie Wasser auf besondere Weise in der Landwirtschaft genutzt wird. Ich finde cool, dass es auch in Deutschland so innovative Ideen gibt.
Aber Landwirtschaft und Staatsform machen eine Kultur doch noch nicht zur Hochkultur.
Da hast du absolut recht, Helena. Aber die Hieroglyphen, also die Schrift, die es im damaligen Ägypten gab, sind ja auch noch etwas ganz Besonderes. Es hat so funktioniert, dass es für jeden Buchstaben ein bestimmtes Bild gibt. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein liegender Löwe. Kannst du dir vorstellen, für welchen Buchstaben das steht?
Steht er vielleicht für ein L?
Ja, da hast du absolut recht. Nächste Frage. Ein Rechteck. Es soll einen Stuhl symbolisieren. Wofür steht das?
Da habe ich keine Ahnung.
Ja, das ist vielleicht aus unserer heutigen Sicht auch nicht mehr so ganz verständlich wie der Löwe jetzt für ein L. Der Stuhl steht für ein P. Wenn man sich dann so Hieroglyphen anschaut, fällt einem vielleicht auf, dass mal ein Begriff eingekreist ist. Das heißt nichts anderes, als dass dieses Wort den Namen eines Königs beschreibt. So hat man ihn in längeren Texten besonders hervorgehoben. Und noch etwas Besonderes, für Mann und Frau gab es damals schon eigene Zeichen.
Oh wow, das könnte ja dann wohl die damalige Form von Gendern gewesen sein.
Ja, auch da sieht man schon, dass Ägypten eine sehr fortschrittliche Kultur war.
Aber wie ist man denn überhaupt draufgekommen, was die verschiedenen Zeichen bedeuten könnten?
Die Ägypter haben die Hieroglyphenzeichen an Wände von Höhlen oder von Tempeln gemalt. Und die hat man eben gefunden, und wenn man viele verschiedene Schriftstücke gefunden hat, hat man begonnen, sie zu vergleichen und so zu entschlüsseln.
Das ist ja interessant. Ägypten ist ja ohnehin bekannt für seine Baukunst, vor allem natürlich für die Pyramiden.
Ja, da hast du recht. Und das ist jetzt genau der Teil, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Weißt du vielleicht was über Pyramiden?
Tatsächlich kenne ich mich gut aus mit den Pyramiden.
Das ist ja super, weil dann habe ich dir jetzt einiges erklärt und jetzt kannst du mir noch was erklären. Erstmal ganz blöd gefragt, was sind denn eigentlich Pyramiden?
Pyramiden sind Grabstätten für die verstorbenen Pharaonen. Sie sind so gebaut, wie sie gebaut sind, weil sie Treppen in den Himmel symbolisieren sollten. Die Vorfahren der Pyramiden waren sogenannte Mastabas.
Halt mal kurz, was sind Mastabas? Das habe ich ja noch nie gehört.
Mastabas sind einstufige, flache Bauten aus Lehmziegel und wie bereits erwähnt, die Vorfahren der Pyramiden. Pyramiden, wie wir sie heute kennen, sind Bauten mit quadratischer Grundfläche, die stufenartig ansteigen. Man kann sie aber auch einfach nur wie mehrere Masterbars übereinander sehen.
Oh, das hört sich ja total interessant an. Du hast gesagt, wir kennen sie. Ich glaube, das ist fast noch untertrieben. Pyramiden sind ja weltberühmt. Aber ich habe nicht nur von ägyptischen Pyramiden gehört, sondern auch mal Bilder gesehen, dass es in China und Lateinamerika auch Pyramiden gibt. Stimmt das denn?
Ja, die gibt's auch. Und man nennt sie sogar auch Pyramiden. Aber die sind bei weitem nicht so bekannt wie die ägyptischen Pyramiden. Wusstest du, dass die Pyramiden von Gizeh das einzige der 7 antiken Weltwundern ist, das man noch besichtigen kann? Und das zeigt meiner Meinung nach, dass das antike Ägypten auf jeden Fall eine Hochkultur war. Denn eine Kultur mit Weltwundern ist auf jeden Fall was Besonderes.
Das wusste ich tatsächlich nicht, aber natürlich habe ich schon Bilder von ihnen gesehen. Was ich mich dabei immer gefragt habe, wie konnte man damals ohne jegliche technische Hilfsmittel schon die Pyramiden bauen?
Darüber, wie sie gebaut wurden, streiten sich die Wissenschaftler. Man weiß jedoch, dass sie aus Kalkstein gebaut wurden und dass dieser Vorgang zwischen 20 und 30 Jahren dauerte. Was man auch weiß, ist, dass für den Bau der Cheops-Pyramide 70.000 bis 100.000 Arbeiter gebraucht wurden.
Wow, das ist ganz schön viel. 70.000 Arbeiter, das sind ja mehr Menschen, als in einigen deutschen Städten leben. Mich erinnert das ein bisschen an die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Da hat man auch sehr viele Arbeiter dafür gebraucht, dass mitten in der Wüste riesige Fußballstadien gebaut werden.
Das habe ich auch gehört. Gab es nicht auch einige Vorwürfe, weil in Katar Menschenrechte verletzt wurden?
Ja, die Arbeiter dort hatten nicht die richtigen Sicherheitsvorkehrungen für den Bau und sie haben fast unter sklavenarbeitsähnlichen Bedingungen gearbeitet. Dass Menschenrechte in Ägypten auch nicht so ein großes Thema waren, haben wir ja vorher schon geklärt.
Das stimmt, die Pyramiden in Ägypten wurden auch von Sklaven gebaut.
So schlecht wie das mit den Menschenrechten natürlich ist, eines können wir am Ende dieser Folge auf jeden Fall festhalten. Das alte Ägypten war eine Hochkultur. Und das Staatssystem, die Landwirtschaft, die Hieroglyphen und die Pyramiden als weltberühmte Bauwerke haben jeweils einen Teil dazu beigetragen, dass wir das alte Reich Ägypten noch so gut in Erinnerung haben.
Ich habe heute auf jeden Fall was dazu gelernt und ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss! Tschüss.